So, dann herzlich willkommen zu einem neuen Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Heute habe ich wieder einen spannenden Gast dabei, den Oliver Hake-Klink. Und wir werden über die Firma Districo sprechen und über das Tool Accessibility Cloud. Erstmal vielen Dank, Oliver, dass du dir die Zeit für den Podcast nimmst.
Danke, Domingos, dass du mir so eine prominente Bühne hier einräumst. Und ich freue mich sehr, dass ich das quasi als Premiere machen darf. Ich habe, wie gesagt, bis dato noch keine Podcast-Aufzeichnung und freue mich sehr, dass es auf diese Art und Weise ein erstes Mal klappt.
Sehr gerne. Als erstes wollen wir natürlich dich und die Firma, für die du arbeitest oder die du quasi bist, ja, mit deiner Frau zusammen, wollen wir kennenlernen. Was macht genau Districo und was macht ihr beide, also du und deine Frau?
Genau. Also im Prinzip haben wir uns 2019 mit dem Thema im Zuge einer Unternehmensgründung beschäftigt und haben zu Beginn schwerpunktmäßig uns um das Thema der verständlichen Sprache, also auch letztendlich der Textinhalte gekümmert und dort den Markt analysiert. Und mit den ersten Projekten, die dann gestartet sind und wo wir da dran beteiligt waren und auch Texte geliefert haben in Kundenprojekten, haben wir halt relativ schnell gemerkt, dass das Angebot viel größer sein muss und letztendlich die verständliche Barriere ist einfach nur eine einzige Teilbarriere und es gibt einfach so viele Dinge drumherum, die dort auch wichtig sind. Und da war auch in diesen Projekten in den ersten oft noch kein Verständnis auf anderen Seiten da. Also haben wir uns einfach tiefer reingearbeitet und ja, dann ist es einfach auf ein Stück weit relativ schnell klar gewesen, dass es gar kein Sonderthema in dem Sinne sein sollte, Barrierefreiheit jetzt irgendwie nachzuliefern, sondern es ist einfach ein Teil der guten Qualität und so haben wir dann einfach auch nach und nach darauf unsere Mission und diese Unternehmensphilosophie weiter darauf aufgebaut und haben das generell uns so als Grundaufgabe gemacht, bei digitalen Projekten das mitzudenken. Und ja, es ist ja wichtig, wenn ich ein Unternehmen aufbauen möchte, dass ich eine Perspektive und auch eine Vision dabei habe, auf die ich langfristig hinarbeite. Und dass dieses Barrierefreiheitsthema einfach ein Zukunftsthema ist, das haben wir recht früh dann gemerkt und auch uns letztendlich war es von Anfang an irgendwie ein Anliegen. Und dann haben wir uns da tiefer reingearbeitet und mit den ersten Auswirkungen vor allen Dingen, auch wenn man dann sieht, was wirklich für Maßnahmen welchen Impact, also welchen Einfluss haben und was dann auch eine Teilhabe dadurch größer wird, kann man es gar nicht auch mehr anders machen. Ne? Dann kommen irgendwie manchmal auch die Fragen so, was ist denn, wenn ich jetzt das Thema Barrierefreiheit bei so einem Webprojekt weglasse? Ja? Und so, das geht gar nicht. Das ist Quatsch. Ne? Also einfach mitdenken von Anfang an und dann ist das sinnvoll.
Was genau bietet ihr jetzt für Dienstleistungen an?
Also grundsätzlich ist das inhaltliche Thema, was jetzt die Texte anbelangt, nur noch ein Teil der Projekte und schwerpunktmäßig geht es wirklich um aus einer Hand, also komplette Website-Projekte, ja, vom Hosting über das komplette Design-Thema und auch wenn es um Logo-Upgrades oder minimale Anpassungen etc. geht. Also wirklich, wir fangen quasi da oft auch an bei vorhandenen Webprojekten, was schon für Komponenten vorhanden sind und an welchen Anpassungen wir dann letztendlich bei einem Logo zum Beispiel arbeiten und ein neues Farbdesign daraufhin konzipieren, wo die Farbkontraste eben geeigneter auch dann in anderen Elementen anwendbar sind etc. Und von der Perspektive auf dann bauen wir dann einfach ein komplett neues Projekt auf. Das ist oft die Vorgehensweise und hosten und managen dann aus einer Hand eben ganze Webprojekte mittlerweile.
Ja, und das ist vielleicht doch zu deinem beruflichen Hintergrund. Kommst du aus dem Design?
Also generell ist es so, dass ich auch eher aus dem Marketing, aus dem Vertriebsbereich zu dem Thema herankomme. Also weniger aus dem Entwickler, aus dem HTML-Programmiererbereich oder ähnlichem, sondern also wir, sowohl meine Frau als auch ich, wir haben beide eher einen kaufmännischen Hintergrund und konkret meine Expertise ist dort eher marketingseitig und ich habe auch schon einfach viele Jahre vorher immer mit Webprojekten und mit Marketingthemen, auch mit Social-Media-Themen und so beruflich zu tun gehabt. Aus der Richtung kommt das Ganze auf. Und zum heutigen Thema letztendlich auch immer mehr geht die Sache eben auch in so einen beratenden Charakter hinein.
Ja, sehr spannend. Dann lass uns mal zum Thema Accessibility Cloud kommen. Wenn ich das richtig verstehe, seid ihr quasi der deutsche Reseller für das Produkt. Du kannst mich gleich korrigieren, wenn das Quatsch ist. Aber lass uns auch darüber sprechen, was ist eigentlich Accessibility Cloud überhaupt?
Grundsätzlich ist es so, wir haben einen offiziellen Vertrag und eine offizielle Partnerschaft mit dem Hersteller Accessibility Cloud aus Schweden und sind auch einer der deutschen Reseller und waren vermeintlich sehr früh in dem Thema am Start. Es ist aber kein Exklusivprodukt. Also wir haben jetzt nicht einen bundesweiten alleinigen Vertriebsvertrag oder ähnliches. Das ist nicht der Fall. Und ja, also grundsätzlich kam die Verbindung zustande zur Accessibility Cloud, weil, wie ich es eben schon eingangs sagte, es kommt halt immer mehr auch die Frage auf, wie kann man anderen Agenturen oder anderen Teams bei dem Thema der auf dem Weg zur Barrierefreiheit eben einfach begleiten, zur Seite stehen. Und dann, ja, haben wir verschiedene verlässliche, skalierbare Lösungen am Markt einfach evaluiert und überprüft. Und die, man bekommt ja auch verschiedene Testzugänge dann einfach mal angeboten von verschiedenen Herstellern etc. Und das Accessibility Cloud Tool hat dabei einfach irgendwie das Rennen gemacht, weil die Kombination aus den automatisierten Testmöglichkeiten in Verbindung mit manuellen Prüfungen, die im Übrigen sowieso immer erforderlich sind, haben sich sehr, sehr robust und valide damit abbilden lassen. Und es ist einfach ein Ansatz, der gefällt uns und mir besonders gut, weil die häufig beispielsweise auch vernachlässigten PDF-Dokumente von Anfang an mit integriert waren. Das war auch zum damaligen Zeitpunkt ein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt mittlerweile natürlich auch am Markt andere Anbieter, die dort vermeintlich nachziehen oder ihre Produkte vielleicht sogar dann teilweise danach ausrichten. Das weiß ich nicht ganz genau. Grundsätzlich ist es aus meiner Sicht wichtig, auch die Dokumente, die ja auf einer Website verfügbar sind, auch mit zu integrieren und bei so einem kompletten Web-Audit-Thema mit zu berücksichtigen. Ja, wenn ich mir jetzt irgendwelche Behördenseiten etc. vorstelle, dann ist der Anteil an Dokumenten ja vielleicht genauso groß oder vielleicht sogar größer als andere Themen. Ja, also das ist einfach so auch teilweise historisch so gewachsen, dass Dinge irgendwie als PDF-Dokumente gehostet und veröffentlicht worden sind. Ne? Und dieser Dashboard-Charakter von dem Tool, der ist einfach klasse. Also ich kann sehen, welche Fortschritte sind schon zu verzeichnen und welche, also ich habe wirklich wie eine Art Diagramm oder auch einen Zeitstrahl, wo ich halt sehen kann, wenn ich mehrere Wochen auch an so einem Audit oder auch an den Verbesserungen arbeite, welche Fehler waren anfänglich da beispielsweise und welche wurden schon behoben? Und dieses lebende Auditieren sozusagen damit, dass es halt keine statische Sache ist, das ist das, was ich vermeintlich auch als zukunftsweisend einschätze dabei. Und ich kann wirklich in Echtzeit an Teams Feedback geben damit. Das ist ein entsprechender Mehrwert, gerade wenn ich mehrere Projekte zeitgleich auch manage oder darauf arbeite, das Hin- und Herwechseln zwischen verschiedenen Projekten ist dadurch viel, viel einfacher abbildbar. Und wir integrieren also dabei also auch Accessibility Cloud in Projekte, um den Kunden auch einen Einstieg zu ermöglichen, ja, einfach und aufzuzeigen, wie das schneller gehen kann, einfach und was für ein Nutzen dabei zu erzielen ist. Ja, und früher waren es irgendwelche Audits, die ich vielleicht beauftragt habe, extern oder wo man generell längerfristig ein Audit bearbeitet hat. Und heute kann man in teilweise wenigen Stunden einen Ist-Zustand definieren und kann das dem Kunden suggerieren. Man kann sagen, pass auf, da stehst du jetzt.
Also kann man sagen, es ist einerseits ein automatisches Prüftool, andererseits kann man noch manuelle Prüfberichte dokumentieren und man kann den Fortschritt messen, wenn man gefundene Probleme korrigiert hat. Ist das so eine gute Zusammenfassung?
Genau, man kann es als eine Art Hybridmodell bezeichnen. Ja? Also ich habe die Kombination aus automatisierten Tests und aus manuellen Tests und die zusammen ergeben letztendlich die realistischen Ergebnisse. Ja? Also ich kann wirklich sofort in das cloudbasierte System einsteigen. Ich habe nicht irgendwelche komplexen Setup-Tools, die ich vorher durchlaufen muss oder Installationen, sondern es ist halt browserbasiert einfach mit einem Zugang einzurichten. Und ich gebe eine Domain ein, der Scan läuft, der erste, und ich kann in wenigen Minuten schon erste automatisiert geprüften Themen und vermeintliche Fehler oder auch mögliche Fehler und Dokumentenfehler etc. aufzeigen und den Fortschritt auch nachvollziehen schnell. Ne? Also das ist sehr, sehr performant und sehr, sehr schnell fährt das über diese, also mit einem Crawling-System letztendlich über diese vorhandene Domain drüber und ja, zeigt dann die Fehler auf oder vermeintliche Fehler auf. Das wiederkehrende Scam zeigt, wie ich schon vorhin auch sagte, dann auch die Veränderungen auf, ne? Oder wenn vermeintlich neue Fehler auftauchen. Auch das ist ein Problem häufig in der Praxis, ne? Wenn viele Personen an demselben Content-Management-System arbeiten und nicht überall das gleiche Wissen anhand also der Barrierefreiheit schon auf demselben Niveau da ist, das ist ja auch gar nicht böse gemeint, aber dann können Menschen, die vielleicht noch gar nicht dieses Wissen haben, Fehler wieder einbauen, die vorher vielleicht behoben worden sind. So, und dann geht die ganze Sache nach hinten los. Dann komme ich gar nicht vorwärts. Ne? Und diese Teamfähigkeit daran, das ist das, was ich als so wertvoll auch schätze und wo man einfach auch für Dienstleister einen Mehrwert aufzeigen kann. Ich kann dort wirklich transparente Reports bauen und verständliche Ergebnisse aufzeigen, was außerdem noch für Personen wertvoll ist, die es noch nicht können oder die auch noch nicht mit dem Thema Barrierefreiheit sich vielleicht so tief beschäftigt haben. Es hat eine Art Charakter, wie eine Art Lernplattform. Also alle vermeintlichen Fehler, die automatisiert gefunden worden sind, verweisen auch auf die Quellenangaben. Das bedeutet, wenn ich jetzt dort einen WCAG-Fehler als Grundlage dieses Scans und auch des Fehlers habe, ist der Link angegeben und die Quelle angegeben. Ich kann von da aus direkt zu der Quelle gehen, kann dort mich aufschlauen und das lesen und natürlich auch das Wissen beibehalten im besten Fall und daraufhin besser werden bei zukünftigen Projekten. Dann kann ich KI-Vorschläge auch schon im System bei vorhandenen Fehlern anfragen. Und das ist natürlich noch ein Thema, das ist in Ausbildung, das wird trainiert weiterhin. Das ist sicherlich wie bei allen anderen KI-Tools am Markt immer natürlich mit Vorsicht zu genießen und auch eventuell False Positives zu berücksichtigen. Aber auch das ist ein wertvoller Punkt, ganz klar, direkt im System auf diese Vorschläge zurückgreifen zu können, wenn ich das möchte. Ich kann einfach sehr schnell von einem Audit zu einem konkreten Maßnahmenplan und kann dort schnell an dem Thema auch wirklich starten. Also ich fange nicht immer nur Theorie an, irgendwas zu machen, sondern ich steige in das Projekt direkt ein und habe einen dauerhaften Nutzen durch dieses Monitoring einfach, dass es auch ein Verbesserungsprozess ist, der bleibt. Nicht nur ein einmaliges statisches Audit, sondern es ist ein dauerhafter Prozess und die Accessibility Cloud ist dabei auch vielleicht wie eine Art Frühwarnsystem zu bezeichnen. Man kann einfach, bevor es extern bei Nutzerinnen und Nutzern für Probleme sorgt, schon mögliche neue Fehler identifizieren und denen entgegenwirken.
Wie ist der konkrete Ansatz bei euch? Also habt ihr dann sozusagen mehrere Clouds für eure Kunden oder setzt ihr die Kunden das selber ein und prüft das dann selber, monitort das selber?
Also Cloud selber, das sind keine verschiedenen, sondern das Produkt selber ist gehostet in Europa vom Hersteller seitig und im Prinzip, wenn wir solche Projekte starten, dann gewährleisten wir den Zugang, wie ich es eingangs erklärte, über einen browserbasierten Zugang letztendlich, der per E-Mail und Passwort und Verifizierung funktioniert. Da gibt es auch je nach Plan verschiedene Login-Möglichkeiten, also Single Sign-On oder Zwei-Faktor-Authentifizierung. Da gibt es verschiedene Methoden, die auch eine sichere Zugriffsmöglichkeit sozusagen gewährleisten. Und ja, wir richten dann letztendlich die Lösung ein, binden dann dort bestehende Systeme je nach Anforderung auch ein. Also neben den Webseiten können das auch Webportale sein oder Dokumentenmanagementsysteme, wo letztendlich Dokumente gehostet sind. Das ist immer ein bisschen speziell dann auch am Use Case konkret zu prüfen. Und also auch daran ist gedacht worden. Man kann also auch die Scan-Einstellungen hinter Login-Bereichen und so weiter ermöglichen und so weiter. Das ist wirklich, wirklich stark. Und dabei beraten wir natürlich auch mit bei den folgenden Workflows. Ja, also wer letztendlich im Unternehmen hat dann mit einem Ergebnis, was die Accessibility Cloud liefert, was muss damit gemacht werden? Und wir können dann auch Unternehmen, die noch nicht diese Ansätze haben, ja, einfach Ideen aufzeigen, wie man solche Prozesse implementiert. Und natürlich auch bei manuellen Tests und bei Schulungen etc. unterstützen, internes Wissen dann zu transferieren auch. Ziel muss aber immer sein, diese Selbstbefähigung der Unternehmen, ne? Also eine Kultur zu schaffen, eine Barrierefreiheitskultur. Das ist einfach ein dauerhaftes Thema und Monitoring muss kontinuierlich stattfinden. Ja, das kann nicht nur ein einmaliges Projekt sein, sondern es muss ein dauerhafter Prozess sein. Nur dann wird es auch nachhaltig eine Qualitätsverbesserung geben. Das ist so die mittlerweile längerejährige Erfahrung. Hm. Möchtest du ein aktuelles Beispiel vielleicht noch ganz kurz zuhören? Dann kann ich hier noch in einem Satz was zu sagen. Also ganz konkret geht's aktuell in einem Praxisprojekt. Da ist die Aufgabenstellung so, dass wirklich eine andere Agentur, die eine Website bereits bei einem Kunden betreut, aus Sicht der Barrierefreiheit konform dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz bekommen muss. Und dieses Dashboard, der Accessibility Cloud, ist quasi die Kollaborationsplattform, also die Zusammenarbeitsmöglichkeit. Ja, sowohl die externe Agentur als auch der Endkunde als auch wir haben von dreierlei Seiten daraufhin Zugriff in verschiedenen Berechtigungsstufen und ermöglichen so, gerade bei einer komplexen Seite, den kontinuierlichen Verbesserungsprozess und wie wir da letztendlich vorwärts kommen. Das ist ganz aktueller Fall.
Was hebt jetzt die Accessibility Cloud von anderen vergleichbaren Produkten hervor? Also es gibt ja einige, wir müssen jetzt keine Namen nennen, aber ich glaube, die kennt man alle. Auch einige unsympathische Unternehmen. Aber was hebt da die Accessibility Cloud da besonders hervor?
Grundsätzlich, was ich denke, wie ich es vorhin sagte, ist diese Kombination, dass auch die PDF-Dokumente berücksichtigt werden. Das ist noch weitestgehend ein, ja, kann man fast sagen, Alleinstellungsmerkmal am Markt. Das denke ich, das ist noch bei den wenigsten der Fall. Ja, und auch in einer entsprechenden hohen Qualität, wie das schon implementiert ist derzeit. Dann denke ich, dass die Geschwindigkeit eine Rolle spielt. Also den größten Scan, den ich mittlerweile miterlebt habe oder wo es um ein Audit ging, das war eine Website mit einem großen E-Commerce-Shop dahinter und die Website hatte einen Umfang von 55.000 Unterseiten der Website. Ja, also wenn ich mir da einen manuellen Test vorstelle, dann bin ich ja schon 2 Jahre dabei, irgendwie manuell die Seite auszuwerten und dann irgendwie einen Querschnitt, einen Mittelwert zu finden, wo sind die wichtigsten Fehler, die überhaupt bearbeitet werden müssen. Ja, das ist undenkbar, da mit manuellen Arbeiten. Das ist wirklich ein Riesenfortschritt. Das ist nach oben offen skalierbar. Das ist, denke ich, schon auch in der Größenordnung am Markt noch nicht so üblich, ja, dass ich wirklich in riesengroßen, auch teilweise Konzernstrukturen, wo wirklich vielleicht viele Webseiten oder Websites innerhalb des Unternehmens gibt und so. Man kann da wirklich eine Art Baum an Webprojekten managen und die unterordnen und dort eine Oberfläche schaffen, die das Projekt einfach lebendig gestalten und wo wir wirklich einen Fortschritt leben.
Siehst du die Gefahr, dass die Kunden sich dann nur noch auf automatische Tests verlassen? Weil das ist ja auch eine Gefahr von diesen Wave und X und so weiter, was es da alles gibt, und automatische Prüftools, dass man sich sehr stark auf dieses automatische Prüfen verlässt und gar nicht mehr manuell prüft, weil man dieses automatische Prüftool einem immer irgendwann grüne Haken gibt, wenn man alles korrigiert hat, was es einem meckert.
Das ist tatsächlich immer auch ein Stück weit die Aufgabe des Testenden oder der Person, die letztendlich dieses Wissen transferiert. Das ist ein wichtiger Punkt, hast du vollkommen recht. Also das ist auch mein Feedback vom Markt, dass es dort auch teilweise Tools gibt, die viele False Positives den Leuten als Grundlage liefern und dann werden dort irgendwelche vermeintlichen Fehler mit Checkboxen abgehakt. Und wenn man da ein bisschen tiefer in das Thema reinsteigt, merkt man sehr schnell im Moment mal so, wirklich Verbesserung ist da noch gar nicht gewesen. Und es ist aber so auch aufgebaut, muss man sagen, dass das Dashboard immer darauf hinweist, dass manuelle Tests immer erforderlich sind. Also auch das Produkt suggeriert das nicht. Also man sagt immer, die Scans sind die Basis, aber es werden auch nur Teilbereiche der Website und der Bereiche automatisiert getestet und auch testbar sein. Ja. Was die Zukunft bringt, ich vermute, wissen wir beide noch nicht. Da wird es Besserungen und Neuerungen geben. Mittlerweile in verschiedensten Bereichen nimmt das ständig zu. Ne, und die KI kann, was weiß ich, so ist meine Erfahrung bisher, sehr gute Alttexte zum Beispiel auch generieren. Ob die dann aber letztendlich in der Website an der Stelle erforderlich sind oder nicht, ob ich dort einen Alttext vielleicht sogar ganz weglasse, weil es besser ein dekoratives Element ist und so weiter, bleibt Entscheidung eines Menschen, Stand heute, denke ich. Mhm. Muss einfach darauf hinweisen und die Gefahr ist natürlich da, da hast du recht.
Genau, die Besonderheit ist ja wirklich auch, dass Accessibility Cloud tatsächlich auch schon von habe ich gelesen oder gehört, von Überwachungsstellen in Schweden zum Beispiel eingesetzt wird und dass auch Personen mit Behinderung bei der Entwicklung beteiligt sind. Das ist ja bei vielen anderen Projekten nicht der Fall.
Ganz genau. Es gibt also auch ein externes Commitment auf der Website des Herstellers, wo man auch gegebenenfalls sich das noch einlesen kann, welche konkreten Maßnahmen getroffen worden sind. Und das Tool selbst ist dahingehend auch aus Sicht der Barrierefreiheit eben entwickelt. Und es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, die es erleichtern, auch damit zu arbeiten. Und das ist natürlich eine wichtige Grundlage, dass die Menschen einfach mit einbezogen werden, die es gegebenenfalls auch selber nutzen wollen. Und ja, also wie gesagt nochmal, ich habe mir sehr, sehr tiefgründige Gedanken darüber gemacht, bevor ich dort auch sogar, so wie wir es heute machen, hier in eine Promotion mit einem werdenden Charakter reingehe, dass das hat über so anderthalb Jahre gedauert oder sowas. Also es ist wirklich der interne, das Commitment zu dem Thema Barrierefreiheit ist vorhanden, ist riesengroß und es geht hier nicht um irgendwelche schnellen Produkte, die in den Markt reingedrückt werden. Sicherlich, jeder möchte mit seinen Tools erfolgreich werden, das ist so. Auch Accessibility Cloud hat dort natürlich gewisse Bestrebungen am Markt, erfolgreich zu werden, aber wirklich mit dem gemeinnützigen Charakter.
Ja, vielen Dank für diese Einschätzung zur Accessibility Cloud. Wenn man weitere Informationen oder eine Beratung benötigt, kann man sich ja an euch wenden. Zum Abschluss die Frage, die ich immer stelle, wo kann man euch am besten folgen, also Districo?
Unsere Social Media Accounts sind verlinkt auf unserer Website, aktuell in dem kompletten Footer der Website, also in der Landmark ganz unten am Ende der Website, und dort sind wir vertreten bei in erster Linie stark LinkedIn auch, aktuell auch bei Facebook, bei Instagram, bei Blue Sky, bei Mastodon und natürlich die Website selber, auch der Blog inhaltlich hat einiges zu bieten. Da sind Beiträge entstanden über die Jahre, die werden sicherlich auch weiter ausgebaut. Und ja, also grundsätzlich, wir versuchen auch dahingehend aus Sicht der Barrierefreiheit möglichst präsent auf verschiedenen Kanälen zu sein, um nicht eine Plattform irgendwo dem Vordergrund zu geben. Und natürlich aktuell strategisch auch eher in Richtung Mastodon, Blue Sky, LinkedIn. Das sind so die zukünftigen Social-Media-Kanäle, die ich aktuell da fokussiere.
Okay, dann vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr informativ. Und ja, wir wünschen euch auch weiterhin viel Erfolg mit der Firma.
Herzlichen Dank. Das können wir gebrauchen. Ich danke dir für die Einladung, Domingos, und ich hoffe, wir begegnen uns weiterhin regelmäßig. Du machst doch sehr gerne deiner Lehrerin einen sehr guten Job. Das verfolge ich schon über Jahre hinweg, wirklich.
Vielen Dank. Dann einen schönen Tag noch.
Vielen Dank. Bis bald. Mach's gut.